Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp! Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge Stadt, Land, Was? Eurem Podcast mit spannenden, skurrilen und vor allem wahren Geschichten, die sich an Orten zugetragen haben, die wir mit dem Stadt-Land-Fluss-Prinzip auslosen. Ihr musstet nun etwas länger auf eine neue Folge warten, das tut uns sehr leid. Wir mussten leider eine kleine Zwangspause einlegen, da Domescu krank war und ich auf mehreren Dienstreisen unterwegs war. Aber jetzt sind wir wieder hier mit einer neuen Folge. Hallo Domescu.
Hi Nicole, ich freue mich, dass wir es endlich wieder geschafft haben, gleichzeitig gesund und hier zu sein.
Es ist nun schon ganze 4 Wochen her, dass unsere letzte Folge veröffentlicht wurde. Da hattest du uns eine Geschichte erzählt zu L.V. Lovelady.
Es ist gut, dass du das nochmal erwähnt hast, weil ich gerade fieberhaft überlegt habe, was das nochmal gewesen ist.
Ich muss gestehen, ich habe es auch nachgeguckt. Kannst du dann noch einmal unser Gedächtnis auffrischen, was sich in Lovelady zugetragen hat?
Jetzt schon. Lovelady ist ein kleiner Ort in Texas, in dem es einen Knast gibt, aus dem mehrere Leute ausgebrochen sind. Und dabei haben 2 sehr berühmte Personen geholfen, nämlich Bonnie und Clyde.
Vielen lieben Dank. Jetzt erinnern wir uns alle wieder. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich die Geschichte wirklich interessant fand, auch mal so einen tieferen Einblick in die Geschichte rund um Bonnie und Clyde zu bekommen. Denn da hatte ich bisher noch eine Bildungslücke.
Sehr gut. Ja, man kennt ja meistens nur den Namen.
Genau. Bevor wir nun zu meiner D-Geschichte kommen, habe ich noch ein kleines Update zu einer älteren Folge für euch. Hoffentlich erinnert ihr euch noch alle an meine Folge Envy New York. Dort hatte ich ja die skurrile Geschichte des Bananenkunstwerks erzählt, das für 6,2 Millionen Euro von dem Crypto-Bro Justin Sun gekauft wurde. Und der Künstler, der sich das mit der Banane ausgedacht hatte, Maurizio Cattelan, der hatte ja zuvor noch ein anderes absurdes Kunstwerk in die Welt gesetzt, nämlich diese goldene Toilette.
Ja.
Erinnerst du dich daran?
Ja, sehr.
Weißt du noch, was mit der Toilette passiert ist?
Da ist jemand draufgegangen, oder?
Ja, das war auch gewollt.
Ja.
Die Leute durften da reinmachen.
Dann weiß ich es nicht.
Die wurde ja verliehen an ein Museum in England und dort ist sie geklaut worden.
Ach ja, stimmt.
Und jetzt vor wenigen Tagen wurden tatsächlich 2 Männer für den Diebstahl an dieser Toilette verurteilt. Ein dritter Mann wurde schon vor etwas längerer Zeit verurteilt. Und wie wir vermutet hatten, und mit wir meine ich jetzt alle anderen und mich in der NW New York Folge, wurde die Toilette in mehrere Stücke zerkleinert und dann in diesen kleinen Stücken weiterverkauft. Es ist also nichts mehr übrig von diesem Kunstwerk. Und was ich ganz amüsant fand, war, dass ein 4. Mann auch erstmal noch verdächtig wurde, dass er da involviert war, dass er das Kunstwerk quasi ausspioniert haben soll. Hat sich dann rausgestellt, war nicht so. Er war einfach nur ein ganz normaler Museumsbesucher und hatte nichts mit dieser Verbrecherbande zu tun. Er hat aber auch diese Toilette benutzt und wurde dann im Gericht gefragt, wie es denn für ihn gewesen sei, diese Toilette zu benutzen. Und er hat geantwortet, splendid, also prächtig.
Ja, das nehme ich an. Also ich meine, dafür ist ja gebaut worden einst.
Ja, aber schade, dass da jetzt niemand anders mehr in den Genuss kommen wird.
Das stimmt. Aber dafür wird vielleicht der ein oder andere diese Toilette im Zahn tragen oder um den Hals, um den Ringfinger.
Als Ehering vielleicht. Ja. Ja, schön. Aber jetzt zur heutigen Folge. Ich hatte vor 4 Wochen den Buchstaben D wie Dora gezogen. Und normalerweise wäre jetzt der Zeitpunkt, an dem du raten würdest, um welchen Ort es geht. Dummerweise ist mir diesmal zum ersten Mal in der Geschichte von Stadtland was ein Missgeschick passiert. Ich habe mich verplappert.
Ja, ich habe erst noch so getan, als hätte ich es nicht mitbekommen, aber du hattest mich dann noch gefragt, ob du dich verplappert hattest und da wollte ich es dann doch zugeben.
Ich war mir am Ende nicht mehr sicher, aber wenn ich nicht nochmal nachgefragt hätte, hättest du dann einfach jetzt so getan, als wüsstest du nichts und du hättest irgendwas anderes geraten?
Ich hätte mich dumm gestellt, vielleicht hätte ich beim 3. Versuch das Richtige geraten.
Das wäre ganz schön gemein gewesen, aber ich dachte, ich mache das einfach mal transparent. Also irgendwie musste das ja auch mal passieren.
Das stimmt.
Und irgendwie war es auch klar, wenn es passiert, dass es mir passiert und nicht dir.
Nee, ja.
Findest du nicht?
Nee, eigentlich nicht. Also wenn es darum irgendwie geht, geheime Geschenke zum Geburtstag geheim zu halten, da bist du schon deutlich besser als ich.
Okay, gut, das stimmt. Aber jetzt meine Geschichte zu
Dortmund.
Dortmund. Wir fahren heute nach Dortmund ins Ruhrgebiet oder wie meine Cousinen sagen würden, nach Dirty Dortmund. Mhm. Und was soll ich sagen? Ich war erst vor einer Woche dort, um eben besagte Cousinen zu besuchen. Und dirty, also schmutzig, war es auf jeden Fall. Denn die örtliche Müllabfuhr hat gestreikt. Und jetzt darfst du dir einmal das erste Foto anschauen. So wurde ich am Hauptbahnhof empfangen.
Ja, das sieht hübsch aus. Ich sehe einen vollen Restabfalleimer direkt vor so einer großen Straße, die da halt vom Hauptbahnhof in Dortmund ist. Ich glaube, ganz rechts sehen wir das Deutsche Fußballmuseum da auf diesem Foto noch, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, die Müllabfuhr streikt. Große Solidarität an alle Streikenden an dieser Stelle. Ihr habt auf jeden Fall bessere Arbeitsbedingungen und besseres Geld verdient. Macht die Stadt fertig. Das ist das, was ich da so sehe.
Ja, und so sah das auch in der kompletten Innenstadt aus. Ich war das ganze Wochenende da und am Sonntag war der Streik dann aber auch schon vorbei. Da war es dann nicht mehr Dirty Dortmund. Und Dortmund kann natürlich auch ganz anders aussehen, zum Beispiel so wie auf dem zweiten Bild.
Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Wir sehen einen kleinen Bach, links sehen wir Wald, rechts sehen wir Wald und am Ende sehen wir einen schönen herbstlichen oder frühlingshaften Sonnenuntergang. Ich tippe herbstlich, weil es so saftig grün ist, dass es nicht nach Frühling aussieht.
Ja, das sieht schon so ein bisschen nach Märchen aus, oder?
Ja, also so märchenhaft, wie ich Dortmund wirklich nicht eingeschätzt hätte.
Das ist übrigens die Emscher, das Flüsschen, was da lang fließt.
Die Emscher?
Ja.
Das habe ich noch nie gehört.
Tja, wenn wir jetzt Stadtland Fluss spielen würden, könntest du ja zukünftig Ewi Emscher angeben. Ja, aber wenn wir ehrlich sind, ist dieses Bild natürlich nicht ganz so repräsentativ für Dortmund. Du hast es schon gesagt, so kennst du jetzt auch Dortmund nicht. Also nochmal ein drittes Bild. Ich denke, das trifft es dann schon eher.
Ja, also so in etwa habe ich mir Dortmund vorgestellt. Eine, mittelgroße oder große, also eine mittelgroße Großstadt, wenn man so möchte, mit ganz viel Stadt. Dazwischen ein paar Bäumen. Ich sehe hinten ein paar Windräder. Wenn du mir jetzt am Ende sagst, dass Dortmund ungefähr 350.000 Einwohner hat, dann
liegst du falsch.
Liege ich falsch, ah, okay.
Dortmund ist die drittgrößte Stadt in NRW mit ca. 600.000 EinwohnerInnen. Ah. Ist also gar nicht mehr nur so mittelgroß, also zumindest nicht für deutsche Verhältnisse.
Nee, ist ja schon riesig.
Ja. Also. Ist auch damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands.
Ja, auch Nürnberg ist kleiner, weiß ich.
Ja. Mhm. Als Teil des Ruhrgebiets war Dortmund früher natürlich vor allem ein wichtiger Industriestandort für Kohle, Stahl und lustigerweise auch für Bier. Heute sind es vor allem die Dienstleistungs- und Technologiebranchen, die dort recht stark sind. Genau wie natürlich der BVB. Ole, ole.
Ja, die sind dieses Jahr besonders stark.
Ich höre eine leichte Ironie heraus. Wusstest du, dass das Westfalenstadion, a.k.a. der Signal Iduna Park, das größte Fußballstadion in Deutschland ist?
Ja.
Ist wahrscheinlich so Basic-Wissen, wenn man Fußballfan ist.
Ja.
Naja, jetzt wissen es auch alle anderen.
Jetzt wissen es unsere Zuhörenden. Ich meine, du hast zwar mich gefragt, aber das ist ja quasi nur eine Krücke gewesen, um die Informationen auch an alle unsere Zuhörenden zu vermitteln.
Ja, eigentlich hättest du das auch direkt selber erzählen können. Aber so tief war dieses Wissen dann wohl doch nicht.
Das ist deine Geschichte, da wollte ich jetzt nicht.
Du warst ja dank meiner Familie nun auch schon häufiger in Dortmund, hast auch das Westfalenstadion zumindest mal von außen gesehen. Nee, du warst auch mal drin, ne?
Ich war auch schon mal drin,
ja. Wie würdest du denn die Stadt beschreiben? Was ist so das Erste, was dir einfällt, wenn du an Dortmund denkst?
An die Innenstadtstadt?
An die Stadt Dortmund.
Wenn ich an die Stadt denke, denke ich tatsächlich ganz persönlich zuerst an den Fußballverein. Dann denke ich an Plätze, an Orte, die mit dem Fußballverein in irgendeiner Form verbunden sind, wie zum Beispiel das Westfalenstadion oder natürlich der Borsigplatz.
Da bin ich vorbeigefahren mit dem Bus.
Dort wurde wahrscheinlich gerade keine Katz gerubbelt. Nein.
Nein.
Nein, gut.
Was heißt das nochmal?
Das weiß ich nicht, aber es gibt den Song Rubbel die Katz am Borsigplatz und ich glaube, es geht da um die Gründung des BVB.
Okay, also ich habe auf jeden Fall keine Leute gesehen, die da Katzen gerubbelt haben.
Alles klar.
Glücklicherweise. Was ist das heißt?
Ansonsten denke ich natürlich auch in irgendeiner Form an den Kohlebergbau, das hast du genannt, und das große U, auf dem wir sogar schon gewesen sind zusammen.
Genau, da waren wir sogar schon drin. Das große U sitzt auf einem Museum. Und da kann man sich Ausstellungen angucken. Und was nämlich, glaube ich, viele nicht vermuten würden, die jetzt noch nie einen Fuß in die Stadt gesetzt haben, ist, dass es da wirklich eine sehr vielfältige und lebendige Kulturszene in der Stadt gibt. Außer man zählt Fußball zur Kultur dazu, dann glauben das sicherlich einige. Aber es gibt eben auch sehr viele Museen, es gibt viele Veranstaltungen, auch Festivals wie das Juicy Beats, was immer einmal im Jahr im Sommer im Westfalenpark stattfindet. Sehr viele kleinere und auch größere Initiativen, bei denen Leute ehrenamtlich einiges auf die Bühne stellen, sei es jetzt Lesungen oder eben irgendwelche Nachbarschaftsinitiativen, wie auch immer. Auch nicht nur in Dortmund, sondern im ganzen Ruhrgebiet und auch durch diese örtliche Nähe zu den anderen Städten ist natürlich die Kulturszene auch sehr schnell in anderen Städten erreichbar. Und was man, finde ich, auch ganz gut auf diesem dritten Bild sieht, du hast es beschrieben mit ein paar Bäume.
Ja, es ist viel grüner, als ich es jetzt beschrieben habe.
Genau. Es gibt sehr viele grüne Flächen, es gibt viele Parks und es gibt auch ein paar künstlich angelegte Seen, wie zum Beispiel den Phoenixsee, wo tatsächlich auch immer einige BVB-Spieler wohnen und gespottet werden. Unter anderem von meiner einen Cousine.
Ja, irgendjemand muss sich ja diese klobigen, teuren Klötze leisten können.
Ja. Aber wir waren, glaube ich, noch nie zusammen am Phoenixsee.
Doch, wir waren da Eis essen.
Ach, stimmt. Historisch betrachtet ist Dortmund eine SPD-Stadt, wie es für Industriestandorte ja eher üblich ist. Schon seit 1946 stellt ununterbrochen die SPD den Oberbürgermeister. Und auch noch heute hat die SPD bei der Bundestagswahl 2025, also die, die wir im Februar hatten, in Dortmund über 30% an Erststimmen für den Kandidaten Jens Peik bekommen. Und bei den Zweitstimmen war die SPD noch mit immerhin 23% die stärkste Kraft. Man nannte Dortmund früher auch die Herzkammer der Sozialdemokratie.
Echt?
So nannten vor allem die SPDler.
Ja, das ist gut.
Von 1999 bis 2009, also 10 Jahre lang, war der SPDler Dr. Gerhard Langemeier Oberbürgermeister in Dortmund. Und von ihm habe ich dir heute auch ein Foto mitgebracht, denn er wird in unserer heutigen Geschichte eine etwas größere Rolle einnehmen.
Da bin ich jetzt sehr gespannt, was das für eine Geschichte wird. Also Dr. Gerhard Langemeier sieht genauso aus, wie man sich das vorstellt, wenn man den Namen hört.
Wie stellt man ihn sich denn vor?
Ja, also das wäre ich jetzt tatsächlich noch etwas in die Tiefe gegangen. Dr. Gerhard Langemeier trägt eine eher unscheinbare Brille, die aussieht wie so bei Thalia mitgenommen, wo die Lesebrillen mit variabler Stärke drin sind.
Ich glaube, die gibt es eher bei Rossmann als bei Thalia.
Oder bei Rossmann, ja, also diese Brillen auf jeden Fall. Wir haben eine Marktlücke für Thalia eigentlich.
Ja, stimmt.
Wollen Sie zum Buch noch eine Lesebrille? jedenfalls trägt er die Haare so, ja, so grau meliertes Haar, so leicht nach hinten, einen grauen, wahrscheinlich mittelgut sitzenden Anzug mit einem blauen Hemd darunter und einer, wie es sich für einen SPDler gehört, mit einer roten Krawatte. Und er sieht aus, als würde er versuchen, eine ansprechende Rede zu halten, aber sie geht ein bisschen unter.
Ich habe die Rede selber nicht gehört, die zu diesem Foto gehört, aber ich finde deine Beschreibung sehr passend. In die Amtszeit von Langemeier fielen große Teile des Strukturwandels in Dortmund, also vorrangig zum Beispiel, um die Wirtschaft im IT-Bereich anzukurbeln und um Dortmund eben aus dieser Abhängigkeit von Kohle und Stahl rauszuholen. In seiner Amtszeit wurde auch das berühmte Dortmunder U gebaut, über das wir schon geredet haben, und auch der Phoenixsee angelegt, also mehrere Sachen, die heute bedeutsam sind für die Stadt. Aber 2008 musste Oberbürgermeister Langemeier um seinen Posten bangen, wie sich zeigte, zu Recht. Was ist passiert? Ging es A, um eine Plagiatsaffäre in Bezug auf seinen Doktortitel? B, um einen Drogenskandal in seinem Amt? C, um einen Korruptionsfall, in den er involviert war? Oder D, um das verletzte Ego der Dortmunder, weil er den BVB mehrfach beleidigt hat?
Also, darf ich jetzt mal so richtig so, wir werden Millionär, so ein bisschen durchgehen?
Du hast keine Joker, aber du darfst gerne überlegen.
Okay, also das erste war ja die Plagiatsaffäre.
Ja.
Ist natürlich naheliegend, weil relativ viele PolitikerInnen schon darüber gestolpert, also mehr oder weniger darüber gestolpert sind. Ich glaube aber, dass das jetzt bei ihm nicht der Fall war, sondern halt, dass du das genommen hast, weil ich glaube, im Jahr 2008 das dann auch bei Gutenberg war und das eine zeitliche Ähnlichkeit hat. Das mit den Drogen, das war Ronald Schill. Da hast du das her. Das mit dem BVB ist die funny Antwort. Wäre super realistisch, aber kein Oberbürgermeister von Dortmund, der so lange im Amt ist, wäre so dämlich. Und dann ist es C, was ich mir leider nicht gemerkt habe. Was war C?
Der Korruptionsfall.
Der Korruptionsfall.
Ich muss sagen, ich bin sehr geschmeichelt davon, wie viel Intellekt und Bedachtheit du mir zuschreibst. Denn ich habe weder an Gutenberg noch an Ronald Schill gedacht. Die richtige Antwort ist allerdings B, der Drogenskandal.
Oh, also Dr. Gerhard Langemeier sieht auf den ersten Blick nicht so aus, als wäre er in einen Drogenskandal verwickelt.
Dann erzähle ich dir jetzt die passende Geschichte dazu. Wie bei vermutlich jedem Oberbürgermeister in größeren Städten oder auch Oberbürgermeisterinnen, gibt es auch in Dortmund ein sogenanntes Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates, kurz genannt das Stadtamt 01. Dieses Amt hat natürlich mehrere Aufgaben. Ein paar davon sind zum Beispiel die Pflege von Städtepartnerschaften, so wie man das vielleicht von so Stadtfesten kennt. Dortmund hat, glaube ich, eine Städtepartnerschaft zu Accra. Ich bin mir nicht so 100% sicher. Und dann haben die da halt irgendwelche Kooperationen, wodurch Accra da sichtbarer wird. Oder innerhalb der Verwaltung arbeiten da Teams zusammen mit Teams aus Accra und beraten sich gegenseitig oder sowas. Oder auch das Kümmern um Jubiläen, sprich jemand hat 30 Jahre bei der Stadt gearbeitet und kriegt dann einen Blumenstrauß. In diesem Amt, Stadtamt 01, arbeitete Anfang der 2000er Jahre die damals ungefähr Anfang 40-jährige Heike P. Und die hat eben genau sowas gemacht. Die hatte Jubiläen und runde Geburtstage im Blick, hat Geld dafür bei der Stadtkasse abgeholt, hat Geschenke besorgt und Grußkarten geschrieben. Und als nächstes zeige ich dir jetzt erst einmal ein Foto von ihrem Arbeitsplatz, dem Dortmunder Rathaus. Dankenswerterweise hat dieses Foto meine Cousine Laura gemacht. Grüße gehen raus.
Ja, schöne Grüße auch von mir. Ich sehe natürlich auch vor diesem Rathaus, was eher unscheinbar ist in meinen Augen, trotzdem natürlich irgendwie eine BVB-Fahne. Das heißt, heute würde der Bürgermeister offenbar den BVB nicht beleidigen, das ist doch schon mal was. Und irgendwie so einen weirden Aufbau, der so aussieht wie ein umgedrehtes U, aber das ist wahrscheinlich nur Zufall.
Ich nehme an, das ist nur Zufall, weil dieses Gebäude auf jeden Fall schon deutlich länger dasteht als das Dortmunder U. Mhm. Das ist vielleicht ein Schmuckelement.
Ah, sehr hübsch.
Ja. Also so im Vergleich mit anderen Rathäusern, die du so kennst?
Im Vergleich mit anderen Rathäusern, so von Wuppertal oder so, wahrscheinlich genau im Game. Aber für eine Stadt, die natürlich so repräsentativ ist wie Dortmund, jetzt mit 600.000 Einwohnern, ein bisschen unspektakulär. Und natürlich in nicht zerbombten Städten hat man ja häufig so ältere Rathäuser. Aber ich nehme an, dass Dortmund als Stadt, wo halt viel Industrie war, halt komplett zerbombt wurde.
Dortmund wurde tatsächlich komplett zerbombt und hat mehr Bomben abbekommen als zum Beispiel Dresden. Und es stand im Raum, die Dortmunder Innenstadt gar nicht mehr neu aufzubauen, weil die so zerstört war. Musste dann aber trotzdem aufgebaut werden, weil es allein schon für die Infrastruktur notwendig war, dass man durch die Innenstadt durch konnte und die benutzen konnte.
Und so kommt man zu so einem Rathaus.
Ja. Zurück zu Heike P. Heike P. machte ihren Job recht ordentlich und fiel nie negativ auf, bis sie 2007 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 6.800 Euro von der Stadtkasse abhob, obwohl sie an diesen Tagen eigentlich krankgeschrieben war. Wie du dir vorstellen kannst, führte das zu einigen Fragen und dann schließlich auch zu einer Überprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Wir sind jetzt hier im Behördensprech. Und das nahm alle Bargeldgeschäfte unter die Lupe, die zwischen 1999 und 2007 stattgefunden haben. Diese Prüfung ergab, dass 8.000 von diesen Bargeldauszahlungen in dem Zeitraum nicht rechtmäßig waren und dass mit diesen 8.000 Auszahlungen ein Schaden von 1,1 Millionen Euro bei der Stadt Dortmund entstanden ist.
Das ist richtig viel.
Das ist richtig viel. Und was hat nun Heike P. mit dem Ganzen zu tun? Heike P. wurde am 18. April 2007 verhaftet, eben nachdem es diesen Vorfall gab, wo sie 6.800 Euro an ihren krankgeschriebenen Tagen ausgezahlt bekommen haben wollte. Und sie wusste genau, dass es riskant ist, während ihrer Krankschreibung dort Geld anzufragen. Sie hat es aber trotzdem gemacht, weil sie keine andere Wahl für sich sah. Heike P. war nämlich stark kokainabhängig und ihre Dealer hatten angekündigt, in den Urlaub zu fahren. Und während dieser zwei Wochen Urlaubszeit der Dealer wäre sie sonst nicht an Drogen gekommen Und deswegen ist sie das Risiko eingegangen und hat trotzdem Geld abgehoben bzw. sich das Geld dort geben lassen und ist damit dann aufgeflogen.
Darf ich eine Frage stellen? Mhm. Es gibt in Dortmund nur 2 Kokain-Dealer und die sind ein Paar und verreisen immer zusammen.
Ich glaube nicht. Es waren aber vielleicht die einzigen, die Heike P. kannte oder vielleicht auch gut genug kannte. Das kann ich dir leider nicht sagen.
Okay.
Heike P. war aber eben auch eine Anfang 40-jährige Stadtverwalterin bei der Stadt Dortmund. Ich weiß jetzt nicht, wie tief sie da in der Drogendealer-Szene drin war.
Sie hatten, also ich nehme an, sonst hättest du das ja gesagt, aber sie hatten dann auch keine Urlaubsvertretung.
Sie hatten keine Urlaubsvertretung, zumindest haben sie Heike P. keine angeboten. Es kam dann zu Ermittlungen, bei denen eben diese ganzen Bargeldgeschäfte geprüft wurden und bei denen dann auch ein Reporter von Radio 91.2 zum Haus von Heike P. gefahren ist, nachdem er eben gehört hat, dass es da diese Verhaftung gab, dass es Ermittlungen gibt. Und er hat das getan, was die Polizei nicht getan hat. Er hat in Heike P.'s Biomüll rumgewühlt und hat dort sehr, sehr viele Quittungen gefunden, die am Ende auch ausschlaggebend für die Ermittlungen waren und eben auch belegt haben, dass sie einen Teil dieser Bargeldauszahlung dann vorgenommen hat.
Die Quittungen gehören ja auch wahrscheinlich gar nicht in den Biomüll.
Wahrscheinlich nicht. Und vielleicht haben deswegen auch die Polizisten da nicht nachgeschaut. Die Anklage vor dem Dortmunder Landgericht im November 2008 lautete dann, dass Heike P. sich von diesen 1,1 Millionen Euro ganze 820.490 Euro und 89 Cent aus der Dortmunder Stadtkasse in die eigenen Taschen gesteckt haben soll. Also man konnte schon nachweisen, dass sie jetzt nicht für den kompletten Betrag zuständig war, aber eben immerhin für über 800.000 Euro. Sie selbst gab dann vor dem Prozess zu, immerhin 400.000 Euro veruntreut zu haben, um ihre Kokainsucht zu finanzieren, also knapp die Hälfte. Für den Rest sei sie aber nicht verantwortlich. Sie sagte, dass sie bis zu 20.000 Euro monatlich für Koks ausgegeben hat, ausschließlich zum Eigenkonsum. Wenn das stimmt, hat sie zuletzt ungefähr 15 Gramm Koks pro Tag konsumiert und sie hat auch sehr akribisch Buch geführt und eben alles, was sie pro Gramm ausgegeben hat und gekauft hat, hat sie dokumentiert.
Also auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank, dass du ausgerechnet hast, wie viel Koks das damals gewesen ist.
Das habe nicht ich gemacht, das haben meine Quellen gemacht.
Danke trotzdem, dass du es mir transportierst, weil ich mich das sonst die ganze Zeit gefragt hätte. Was ich aber auch nicht weiß ist, und ich weiß jetzt nicht, ob du mir das beantworten kannst, schafft ein menschlicher Körper das, 15 Gramm Koks am Tag?
Das ist eine Frage, die sich jetzt viele stellen. Zum einen kann man bei 15 Gramm Koks natürlich davon ausgehen, dass sie das jetzt nicht alles nach Feierabend gemacht hat. Das wäre wahrscheinlich ja absurd viel, wenn es nicht eh schon absurd viel ist. Die SPD, die zu dem Zeitpunkt mitten im Wahlkampf steckte, hatte schon große Angst, dass herauskommt, dass Heike P. das eben auch in ihrer Arbeitszeit im Büro des Oberbürgermeisters konsumiert haben soll. Und genau so war es auch. An ihrem Schreibtisch im Amt des Oberbürgermeisters fanden sich auch Kokainspuren. Und natürlich stellt sich dann die Frage, wie kann das sein? Kann das überhaupt stimmen? Und wenn ja, warum hat das niemand gemerkt? Die Frau war ja durchgehend auf Drogen, sie war suchtkrank. Man muss allerdings auch dazu sagen, sie hat nicht mit 15 Gramm Koks pro Tag angefangen. Also sie hatte, glaube ich, selber gesagt, dass sie mit 5 Gramm angefangen hat. Also sie hat über einen sehr langen Zeitraum gekokst. Sie hat dann später einen Prozess erzählt, dass ihr Vater gestorben ist und sie ungefähr gleichzeitig auch eine Scheidung durchgemacht hat. Also sie hatte Schicksalsschläge, wodurch sie dann überhaupt zu den Drogen gekommen ist, nachdem sie irgendwie in ihrer Jugend schon mal so ein bisschen experimentiert hatte. Sie hat dann klein angefangen, war dann irgendwann bei 5 Gramm und hat sich dann halt noch immer weiter hochgesteigert. Wie das ja auch bei einer Sucht praktisch immer der Fall ist.
Die Grenzen verschieben sich dann einfach immer weiter, ne?
Genau. Der Sachverständige im späteren Gutachten schrieb ihr eine drogeninduzierte Persönlichkeitsveränderung zu. Sprich, das hatte auch auf ihre Psyche schon Folgen. Aber bei der Arbeit fiel das nicht auf. Zumindest fiel sie nicht durch ihr Verhalten auf. Es gab da jetzt keine Beschwerden oder keine Sorgen, die irgendwie geäußert wurden. Nichts, was irgendwie dokumentiert wurde oder dann auch später im Prozess erwähnt wurde. Und wie so viele suchtkranke Menschen schaffte sie es wohl offensichtlich, ihre Sucht sehr gut zu verbergen. Das ist eben das eine. Das andere ist, wie konnte es der Stadt nicht auffallen, dass so viel Geld für Jubiläen und für runde Geburtstage ausgezahlt wurde?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Der Staatsanwalt, der mit dem Fall betraut war, der sagt später, dass er das ganze Rathaus vergreist sein müsste. So viele Blumensträuße, wie man mit dem Geld hätte kaufen können. Aber es gab zwischen 1999 und 2007, also bis zum Auffliegen dieser ganzen Sache, keine einzige Prüfung des Oberbürgermeisterbüros durch das Rechnungsprüfungsamt. Und auch bei der Stadtkasse schöpfte man keinen Verdacht. Die SPD befand sich eben, wie gesagt, im Wahlkampf, dann rund um diesen Prozess und war natürlich sehr unglücklich darüber, stand sehr unter Druck. Und der zuständige Oberbürgermeister zu dem Zeitpunkt, Langemeier, über den wir schon geredet haben, der hat dann eben unter diesem Druck zwei Bedienstete der Stadtkasse fristlos entlassen, weil die das ja nicht gemerkt haben.
Ah, okay. Ich dachte jetzt gerade, weil die gerade am Aufklären waren.
Nee, also das war das Rechnungsprüfungsamt. Mhm. Heike P. war natürlich direkt raus, ne? Die war ja auch schon verhaftet und so, also die war nicht mehr für die Stadt tätig. Aber als dann eben diese zwei Mitarbeitenden der Stadtkasse fristlos entlassen wurden, protestierte erst der Betriebsrat und dann über 1000 Mitarbeitende der Stadt Dortmund vor dem Rathaus. Denn der Betriebsrat fand heraus, dass die betroffenen Mitarbeitenden der Stadtkasse eine, ich zitiere, ungeschriebene Anweisung ihrer Vorgesetzten enthalten hatten, Barzahlungen für das Oberbürgermeisterbüro stets bevorzugt und schnell zu erledigen.
Ah ja.
Sie wurden also dazu angehalten, dass jetzt Leute wie Heike P. oder eben ihre Kollegen und Kolleginnen aus dem Oberbürgermeisteramt auch immer vorgelassen wurden in den Schlangen und eben immer schnell ausgezahlt wurden, was ja irgendwie auch beinhaltet, dass man jetzt vielleicht nicht so genau hinguckt oder vielleicht auch, dass man da gar nicht das Recht hat zu prüfen, weil es ist ja der Oberbürgermeister. Ja,
wird schon seine Richtigkeit haben. Genau. Keine Ahnung, wo der wieder eine Blume hinschicken muss.
Ja. Oder was der da mit seinem Geld treibt. Die fristlosen Entlassungen waren nicht rechtens und somit musste Langemeier die Kündigung wieder zurückziehen und zog sich eben, wie gesagt, den Ärger von über 1000 Staatsbediensteten zu, die vor dem Rathaus demonstrierten, auch unterstützt von Gewerkschaften wie Verdi oder der DGB. Und unter diesem ganzen Druck von außen dann auch kam heraus, dass der Oberbürgermeister und sein Büro im Rathaus für ein Klima der Angst gesorgt haben sollen. Und viele waren der Meinung, dass sein autoritärer Führungsstil diese kriminelle Energie überhaupt erstmal unterstützt hat.
Okay. Ja gut, also weiß jetzt nicht, ob die kriminelle Energie, aber zumindest halt, dass man weiß, oh Gott, ich muss das schnell für den abzeichnen, sonst rastet er wieder aus.
Keine Fragen. Ja. Und diese kriminelle Energie war nicht nur bei Heike P. vorhanden. Denn wie sich herausstellte, konnte eben wirklich nicht dieser gesamte Betrag von 1,1 Millionen Euro ihr zugeschrieben wurden. Das hatte ich schon erwähnt. Mindestens 280.000 Euro hat sie nicht veruntreut. Aber wo die geblieben sind, wer dafür zuständig ist, das weiß man nicht. Das konnte nicht geklärt werden.
Bis heute nicht?
Nee.
Oh, wunderbar.
Ja. Ob das jetzt andere Mitarbeiter aus dem gleichen Amt waren oder vielleicht auch aus anderen Ämtern, das bleibt ein Geheimnis. Aber es gab nach dieser ganzen Geschichte noch weitere Fälle von Veruntreuung bei der Stadt Dortmund, wo Mitarbeitende im großen Stil Geld in die eigene Kasse gesteckt haben, zum Beispiel für Pferde oder Eigenheime.
Ja, der Blumenstrauß des großen Mannes.
Ja, genau. Heute gibt es da deutlich strengere Regeln. Ich habe da bei einer Insiderin nachgefragt. Es gibt auch eine Compliance-Stelle im Amt des Oberbürgermeisters, die eben dafür sorgt, dass so etwas nicht mehr ungeprüft passieren kann. Wenn ihr also Geld im großen Stil stehen wollt, seid ihr bei der Stadt Dortmund nicht am richtigen Ort.
Ja, das ist, glaube ich, gut für die Stadt Dortmund.
Ja. Und ich möchte dementsprechend auch niemanden ermutigen, im großen Stil Geld zu klauen.
Das heute noch zu versuchen.
Ja. Für Langemeier, den Oberbürgermeister, kamen diese Maßnahmen natürlich zu spät. Die SPD hat dann auch auf ihn massiv Druck ausgeübt. Der öffentliche Druck war ja eh schon da. Er sollte nicht mehr zur Neuwahl antreten, hat er dann auch nicht getan. Er hat dann Platz gemacht und sein Nachfolger war Ulrich Sierau, der im August 2009 zum neuen Oberbürgermeister gewählt wurde. Einen Tag nach dieser Wahl hat dann Langemeier nochmal eine Pressekonferenz einberufen und hat dann da Neuigkeiten verkündet. Und zwar, im Dortmunder Haushalt sei ein Loch von 100 Millionen Euro aufgefallen und er verhängt jetzt nochmal eben schnell eine Haushaltssperre. Es wurde natürlich schnell klar, dass er das nicht erst einen Tag nach der Wahl erfahren hat, sondern auch schon vorher wusste, dass er das bewusst zurückgehalten hat, um eben die Wahlergebnisse zu manipulieren. Dementsprechend hat er Wahlbetrug begangen und die Wahl wurde wiederholt.
Oh krass. Und mit welchem Ergebnis?
Weiterhin SPD.
Okay, also hat der Partei nicht geschadet. Nee. Mensch.
Hat Langemeier auf jeden Fall geschadet, der war dann weg vom Fenster, aber nicht sein Nachfolger.
Ja, die Herzkammer der Sozialdemokratie. Ja.
Nochmal zurück zu Heike P. Sie durchlief gleich mehrere Prozesse, denn in dem ersten ging es gar nicht um ihr Vergehen, sondern um ihre Dealer. Die vielleicht einzigen zwei in der ganzen Stadt Dortmund. Denn gerade weil sie so akribisch Buch geführt hat, war es für die Ermittler natürlich ein Segen, dass sie Heike P. nun als Kronzeugin laden konnten und sie eben gegen die Dealer aussagen konnte. Gerade bei so größeren Dealern ist es dann halt schon manchmal schwierig, da irgendwie dran zu kommen. Und für Heike P. bedeutete das, dass sie dann auch mit einer milderen Strafe rechnen konnte, wenn sie eben dabei hilft, die hinter Gitter zu bringen. Und das hat sie getan. Du hattest vorhin einmal gefragt, wie realistisch das denn ist, dass jemand wirklich so viel Koks oder so viel Drogen über so einen langen Zeitraum dann auch zu sich nehmen kann. Und tatsächlich hat der eine Anwalt des Dealers das auch in Frage gestellt. Denn normalerweise sei es wohl so, dass man bei einem dauerhaften hohen Konsum von Koks massiv an Gewicht verliert. Bei Heike P. war es aber genau andersrum und sie hat 20 Kilo Gewicht zugenommen. Und laut dem Anwalt spreche das halt nicht dafür, dass sie wirklich so viel Koks genommen und auch entsprechend nicht so viel Koks von den Dealern gekauft haben soll. Also dass es vielleicht so ein bisschen, hochgepusht wurde, damit sie eben auch als Kronzeugin da vielleicht aussagen kann oder warum auch immer. Mhm. Heike P. hat das abgestritten. Sie meinte, das sei schon immer so bei ihr gewesen. Dann gab es noch eine andere Unstimmigkeit und zwar hat der eine Dealer behauptet, dass Heike P. ihn damit beauftragen wollte, einen Auftragskiller für ihren Halbbruder zu besorgen. Also sie wollte, dass ihr Halbbruder umgelegt wird. Aber laut Heike P. gibt es gar keinen Halbbruder. Also es gab Unstimmigkeiten, letztendlich hat es aber nichts daran geändert, dass die Dealer zu 4,5 Jahren Haft verurteilt wurden. Und Heike P. hatte dann ja noch einen weiteren Prozess, wo es dann wirklich um sie ging. Das war im Januar 2009 und da wurde sie wegen Betrugs in 149 Fällen wegen Untreue und Urkundenfälschung zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt und 150 Sozialstunden. Außerdem wurde noch ein Vergleich beschlossen, bei dem sie monatlich 100 Euro an die Stadt Dortmund zurückzahlen sollte. Und wenn sie 7 Jahre lang pünktlich zahlt, wird der Rest erlassen. Und sie hätte dann insgesamt 8.400 Euro an die Stadt Dortmund bezahlt und keine 800.000 Euro und auch keine 400.000 Euro.
Also, ich muss sagen, sie geht da auf jeden Fall in irgendeiner Form als Gewinnerin raus, sofern sie irgendwie dann ihre Drogensucht vielleicht auch irgendwie nebenbei ein bisschen bekämpft hat. Und die Stadt Dortmund geht auf jeden Fall irgendwie als Verliererin da raus. Auf der einen Seite denke ich mir, finde ich es halt fair, dass man halt sagt, okay, wir werden von dieser Person, die jetzt wahrscheinlich, die ihren Job verloren hat, die wahrscheinlich jetzt nicht so leicht irgendwie wieder einen verantwortungsvollen, gut bezahlten Job bekommt, wir wollen jetzt von der nicht 800.000 Euro, weil kriegen wir eh nicht, wir machen jetzt 100 Euro jeden Monat. Finde ich eigentlich einen fairen Deal. Dass man den aber dann nach 7 Jahren dann beendet, finde ich halt interessant.
Ja, genau, also es gibt auch noch eine juristische Grundlage dafür, warum die Stadt Dortmund das so gemacht hat, da stecke ich jetzt nicht so tief drin. Aber wenn sie jetzt darauf bestanden hätten, dass sie mehr zahlt oder den Gesamtbetrag zahlt, dann hätten sie wohl auch noch vor das Zivilgericht ziehen müssen, hätten auch selber dann quasi nochmal höhere Prozesskosten, Anwaltskosten und so weiter zahlen müssen. Also für die Stadt Dortmund war es so wahrscheinlich sogar die günstigere Variante. Und wie du halt schon sagst, sie hätte halt wahrscheinlich eh nicht 800.000 und wahrscheinlich auch nicht 400.000 Euro in ihrem Leben noch zahlen können. Aber man muss natürlich schon sagen, dass das halt Geld aus der Stadtkasse war, sprich Geld, was die Steuerzahlenden aus Dortmund bezahlt haben. Und ich denke, man kann dann auch nachvollziehen, dass es sicherlich einige Leute als nicht fair empfunden haben, vor allem, weil ja ihre Strafe auch nur auf Bewährung ausgesetzt wurde. Sprich, sie musste nicht ins Gefängnis dafür.
Klar, also am Ende muss man mit Steuergeldern fair umgehen. Das ist
ja. Ja. Es war tatsächlich aber dann damit noch nicht vorbei für Heike P., denn es gab viele Leute, unter anderem auch die Staatsanwaltschaft, die die bereits verhängte Strafe als zu gering empfunden haben. Und etwa ein halbes Jahr später hat deswegen die Staatsanwaltschaft quasi nochmal Anklage erhoben. Denn Heike P. wurde ja bisher auch in Anführungsstrichen nur für den Betrug angeklagt, aber nicht für diesen Rauschgiftdelikt. Und deswegen hatten sie dann nochmal eine neue Anklage speziell für die Betäubungsmitteldelikte aufgesetzt. Also da ging es um den Konsum und den Kauf dieser Drogen. Das fand dann im März 2010 statt. Und dort wurde Heike P. angeklagt in 266 Fällen des Kokainankaufs. Das war dann auch der Prozess, wo sie eben dann sehr private Geschichten erzählt hat, wie eben das, was ich über ihre Drogengeschichte erzählt habe, wann sie damit angefangen hat, welche Schicksalsschläge das begünstigt haben, wie sie eben entsprechend überhaupt zur Drogensucht kam. Und sie hat in diesem Prozess auch berichtet, dass sie schon zu dem Zeitpunkt seit einem Jahr eine Drogentherapie mache, was dann ihre Therapeutin auch bestätigt hat, die eben auch in dem Prozess zu Wort kam. Und die riet dem Gericht davon ab, Heike P. eine Haftstrafe zu geben, weil, wenn sie Heike P. jetzt ins Gefängnis schicken würden, könnten sie die Therapie wieder bei Null anfangen. Weil dann halt eben die ganzen Effekte, die sie schon erreicht hatten mit der Therapie, dadurch dann zunichte geworden wäre, dass sie dann halt von ihrer Therapeutin isoliert im Gefängnis ist, dort auch wieder einem anderen Umfeld ausgesetzt wäre, vielleicht wieder an Drogen gekommen wäre oder sowas. Und dazu kam noch, dass Heike P. tatsächlich einen neuen Job schon hatte. Und so entschied das Gericht am Ende, dass sie nur eine weitere Bewährungsstrafe von 2 Jahren bekommen hat. Also dann quasi insgesamt 4,5 Jahre. Sie konnte ihren Job behalten und soll heute tatsächlich wieder in einer Stadtverwaltung arbeiten, aber nicht bei der Stadt Dortmund.
Ah, schade. Ja, in so einem Beispiel zeigt man wieder, dass Recht und Gerechtigkeitsempfinden manchmal weit auseinanderliegen. Das deutsche Rechtssystem ist ja auf Resozialisierung ausgelegt und das ist ja auch gut so, dass man Leute nicht nur wegsperrt um des Wegsperrens willen.
Ja, und es scheint ja auch so, als wäre es in ihrem Fall eine gelungene Resozialisierung gewesen. Zumindest auf die kurze Sicht, die halt zwischen diesen Prozessen lagen.
Ja, hat jemand mal in die Kasse der anderen Stadtverwaltung geguckt? Das würde mich noch interessieren. Aber falls da alles stimmt, würde ich sagen, gut gelaufen für das deutsche Justizsystem.
Ja. Ich will ihr natürlich jetzt nichts unterstellen, gerade jetzt, wo sie dann, also ich weiß nicht, was sie jetzt nochmal 15 Jahre später macht. Aber wo sie damals dann ja auch die Therapie gemacht hat. Ich will ihr nichts unterstellen, aber ich würde mal hoffen, dass ihr neuer Arbeitgeber sie nicht an die Kasse gelassen hat.
Ja, wie gesagt, also würde ich sie jetzt auch ehrlich gesagt nicht der Versuchung aussetzen, wenn ich wüsste, wer sie wäre.
Sie wollte auf jeden Fall auch noch ein Buch über ihre Erlebnisse schreiben, wollte dann die Einnahmen für dieses Buch ebenfalls an die Stadt Dortmund geben, war auch schon mit einem Autor in Kontakt, der auch so ein bisschen zwielichtig war, muss ich sagen. Aber ich habe dann so ein bisschen recherchiert und ich habe kein Buch gefunden. Also ich glaube, es kam dann am Ende nicht dazu. Vielleicht hat ihre Therapeutin ihr auch davon abgeraten. Mhm. Wer weiß. Übrigens hat danach eine Untersuchung des Abwassers aus dem Jahr 2022, also vor 3 Jahren, ergeben, dass Dortmund in Bezug auf Kokainkonsum die Hauptstadt Deutschlands ist. Dortmund liegt vor Berlin. 2022 wurden jeden Tag mehr als 1 Kilo Koks in Dortmund konsumiert.
Und das alles von 2 Dealern.
Ja, also wenn sie sich nicht nochmal einbuchten lassen haben, wären sie auf jeden Fall 2022 schon wieder raus gewesen.
Ja, krass, hätte ich nicht gedacht. Also gibt es in Dortmund eine große Disco-Club-mäßig irgendwie?
Es gibt Clubs. Es gibt auf jeden Fall eine Feierkultur, aber jetzt nicht so, dass, glaube ich, irgendwie Leute aus dem Ausland sagen würden, wir müssen unbedingt nach Dortmund, da gehen die wildesten Drogenpartys ab.
Das ist schon krass, dass es dann mehr ist als Berlin.
Ja,
ne?
Voll. Ja, ich finde, da kriegt die Bezeichnung Dirty Dortmund auch gleich nochmal eine ganz neue Bedeutung.
Mhm.
Das war meine Geschichte zu Dortmund, eine True-Crime-Geschichte. Und zum Abschluss möchte ich aber noch etwas ganz Wichtiges sagen. Und zwar, wenn ihr ein Problem mit Drogen habt, wenn ihr abhängig seid, wenn ihr suchtgefährdet seid oder glaubt, suchtgefährdet zu sein, dann könnt ihr euch an eine der sehr, sehr vielen Suchtberatungsstellen wenden. Also zum Beispiel bei der Caritas, bei dem Deutschen Roten Kreuz oder auch einfach an die Suchtberatungsstellen, die jede größere Stadt zur Verfügung stellt, auch Dortmund, auch Berlin. Ihr seid damit nicht allein.
Ja, das war vielleicht nochmal ganz wichtig, nachdem wir jetzt hauptsächlich Witze über Koks gemacht haben.
Ja, aber man muss auch sagen, dass im Rahmen dieser Geschichte mit dieser Größenordnung und dann auch noch beim Oberbürgermeisteramt hat es schon eine gewisse Komik.
Absolut. Also das ist ein sehr, sehr lustiger Fall, außer halt für alle Steuerzahlenden, die dann ja nachdem sie gemerkt haben, okay, da hat irgendjemand oder mehrere Personen da 1,2 Millionen Euro aus der Stadtkasse entfernt und dann fehlen dieser Stadtkasse nicht nur die 1,2 Millionen, sondern nochmal 99 weitere, weil einfach schlecht gewirtschaftet wurde. Ah, also dann hätte ich jetzt nicht Dortmunder Steuerzahler sein wollen.
Ja, genau. Also liebe Tante, lieber Onkel, falls ihr das hört, vielleicht fragt ihr nochmal bei der Compliance-Stelle im Amt des Oberbürgermeisters Stadtamt 01 nach, wie gut die denn jetzt wirklich arbeiten.
Das wäre gut, ja. Und vielleicht kann ja auch einfach die Stadt Dortmund irgendwie eigenmächtig für sich selbst die Vermögenssteuer wieder einführen. Und mal bei allen BVB-Profis vorbei und
Einmal eine Runde um den Phoenixsee drehen.
Einmal eine Runde um den Phoenixsee drehen, dann ist ein großer Teil bestimmt schon wieder eingesammelt.
Ja. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Lust auf Dortmund machen. Vielleicht nicht unbedingt auf die Koks-Szene in Dortmund, sondern eher auf die schönen Ecken, auf die schönen Erlebnisse, die man da haben kann. Es ist auf jeden Fall eine Stadt, die man sich gerne mal angucken kann. Und ansonsten bleibt noch übrig, dass du einen neuen Buchstaben brauchst für die nächste Folge.
Das stimmt. Ja, dann losen wir den mir am besten aus.
Ich sag A, du sagst Stopp. A.
Stopp.
P. P wie Paula.
Paula, ja. Das bekomme ich hin.
Kriegst du hin.
Hatten wir P schon? Na klar, Findeli.
Wir hatten Findeli und Palermo.
Beides du? Na, dann habe ich bestimmt noch was auf meiner Liste stehen.
Ich bin sehr gespannt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.